im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa.
In der letzten Episode ging es schon einmal darum, dass eine Veterinärbehörde einem Tierhalter Maßnahmen auferlegen kann und welche das sein können. Heute sprechen wir über den Moment danach, über eine Situation, die für Tierhalter existenziell sein kann. Das Veterinäramt erlässt einen Bescheid, zum Beispiel ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot und die Anordnung, seine Tiere abzugeben. Und unter dem Bescheid steht, die sofortige Vollziehung wird angeordnet. Und das heißt doch wahrscheinlich, wenn ich damit nicht einverstanden bin, dass ich Widerspruch einlege.
Ja, also gegen eine tierschutzrechtliche Anordnung kannst du je nach Bundesland Widerspruch oder Klage einreichen und damit gegen die Anordnung vorgehen. Und normalerweise ist es auch so, dass Widerspruch und Klage aufschiebende Wirkung haben. So nennt man das. Das bedeutet dann, dass die angeordneten Maßnahmen von dem Tierhalter auch erstmal nicht befolgt werden müssen, bis eben über das Rechtsmittel Widerspruch oder Klage entschieden wurde. Und die Behörden haben aber die Möglichkeit, so wie jetzt hier, wie du es gerade vorgelesen hast, da steht im Bescheid dann drin, wörtlich die sofortige Vollziehung wird angeordnet. Und das ist meistens in den Anordnungen dann quasi der letzte Punkt. Und dann haben Widerspruch und Klage eben keine aufschiebende Wirkung.
Was bedeutet das jetzt für mich als Tierhalter?
Das bedeutet, dass du auch, wenn du Widerspruch oder Klage einreichst und damit gegen die Anordnungen vorgehst, du die Anordnung in dem Bescheid trotzdem erstmal befolgen musst. Das heißt, du kannst nicht den Ausgang des Verfahrens abwarten und man bleibt eben nicht bis zum Abschluss des Verfahrens damit verschont.
Gibt es einen Grund, warum das so geregelt wurde?
Ja, im Tierschutzrecht soll das eben der Möglichkeit dienen, dass die Veterinärbehörde effektiv im Sinne der Gefahrenabwehr handeln kann. Und der Tierhalter soll eben gerade nicht die Möglichkeit haben, indem er Widerspruch oder Klage einreicht, diese Vollziehung des Bescheides hinauszuzögern.
Ist das jetzt Alltag? Wie häufig kommt das in der Praxis vor, dass eine Behörde die sofortige Vollziehung anordnet?
In Tierschutzfällen ist es tatsächlich so, dass es der Normalfall in der Praxis ist. Also die wenigsten Fälle sind so, dass die Behörde nicht die sofortige Vollziehung anordnet. In tierschutzrechtlichen Anordnungen habe ich es eigentlich immer.
Gibt es da Anforderungen an die Anordnung der sofortigen Vollziehung?
Ja, die Behörde, die muss zeigen, dass sie sich des Ausnahmecharakters bewusst ist. Also die müssen die Anordnung der sofortigen Vollziehung schriftlich begründen. Schriftlich, das ist wichtig. Das ist für uns Anwälte natürlich so der erste Punkt, den wir prüfen. Und sie müssen halt eben mit dieser Begründung zeigen, dass sie im Einzelfall geprüft haben, ob das notwendig ist, die sofortige Vollziehung anzuordnen und warum sie sich dafür entschieden haben und dass sie sich eben dieses Ausnahmecharakters bewusst sind.
Jetzt haben wir ja eingangs dieses Beispiel und das droht die Wegnahme der Tiere. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich das doch noch verhindern kann?
Genau, der Tierhalter hat die Möglichkeit, ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz beim zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen. Ich nenne das gegenüber den Mandanten immer vereinfachend gesagt Eilverfahren. Das ist nicht ganz korrekt juristisch, aber es veranschaulicht das Ganze sehr und verkürzt das auch so ein bisschen. Und in so einem Eilverfahren, ja, die sind von großer Bedeutung in solchen tierschutzrechtlichen Angelegenheiten, weil, wie du schon gesagt hast, es droht die Wegnahme der Tiere in unserem Fallbeispiel jetzt. Widerspruch und Klage helfen uns in dem Moment nicht, um die Vollziehung zu stoppen. Und deswegen entscheidet der Ausgang des Eilverfahrens dann über den weiteren Verlauf. Was passiert dann weiter? Genau, eben ob die Behörde die Tiere wegnehmen darf, ob man den Bestand auflösen muss oder ob man eben erstmal das Hauptsacheverfahren abwarten darf. Wenn ich dann so ein Eilverfahren einleite, dann dient das dazu, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen und dass eben keine sofortige Vollziehung der Anordnung erfolgt. Das Gericht trifft in so einem Eilverfahren dann eine vorläufige Entscheidung und entscheidet eben darüber, gibt es einen Stopp, wird die Vollziehung gestoppt oder muss der Bescheid erstmal befolgt werden. Es geht also nicht darum, dass in so einem Eilverfahren eine endgültige Rechtmäßigkeit der Maßnahme geprüft wird, sondern eben darum, ob die Maßnahme sofort gelten soll oder ob der Tierhalter bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens, also bis über seinen Widerspruch, seine Klage entschieden wurde, abwarten darf und er verschont bleibt.
Wie muss ich mir so ein Eilverfahren vorstellen? Was passiert dort?
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in solchen tierschutzrechtlichen Angelegenheiten. Und da liegt auch der Grund, warum ich darüber so ausführlich sprechen möchte und dem auch eine ganz eigene Podcast-Folge widmen wollte. Weil auf der einen Seite ist es so, ich habe ja gerade geschildert, dass die Entscheidung im Eilverfahren sehr, sehr wichtig ist, weil es sich darüber entscheidet, bleiben die Tiere oder kommen sie weg quasi, an unserem Fallbeispiel jetzt erklärt. Und Auf der anderen Seite sind die Anforderungen in einem Eilverfahren aber sehr, sehr hoch. Und so Eilverfahren bergen für den Tierhalter tatsächlich einige Hürden, mit denen der Tierhalter im Zweifel vielleicht gar nicht so rechnet.
Was ich jetzt so gehört habe, das hört sich für mich so an, dass es in Tierschutzsachen ja irgendwie eine Art Besonderheit gibt, was das Führen von Eilverfahren erschwert.
Ja, genau, das ist so. Und zwar in Tierschutzsachen greifen zwei Aspekte ineinander, die das Verfahren erschweren. Die würde ich gerne einmal kurz erklären. Also es ist so, in solchen verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren ganz grundsätzlich, nicht nur in Tierschutzangelegenheiten, findet nur eine sogenannte summarische Prüfung statt. Das heißt, es gibt keine Beweisaufnahme in solchen Eilverfahren, es werden keine Zeugen vernommen, es werden keine Sachverständigengutachten eingeholt. Das Gericht schaut sich nicht alles eben bis ins letzte Detail an, sondern es prüft nur überschlägig, ob die Maßnahme eben offensichtlich rechtmäßig oder offensichtlich rechtswidrig ist. Das ist ein ganz anderer Prüfungsmaßstab, der da angelegt wird. Und das ist so, weil dieses Eilverfahren eben nur einen vorläufigen Charakter hat. Es soll ja nicht final in der Sache entschieden werden, sondern eben nur über die Vollziehbarkeit bis zum Abschluss des Verfahrens.
Was bedeutet das jetzt für den Tierhalter? Wie kann er sich verteidigen? Mit was kann er sich verteidigen? Was kann er zu seinem Gunsten vorbringen? Und wie gehst du als Anwältin damit um?
Ja, also für den Tierhalter und natürlich auch für mich als vertretende Anwältin in solchen Fällen bedeutet das eine ganz erhebliche Hürde. Weil wir können in solchen Eilverfahren, eben weil es keine Beweisaufnahme gibt, nur mit sogenannten Glaubhaftmachungen arbeiten. Also das sind keine Beweise, sondern das nennt sich Glaubhaftmachungen in der Praxis. Und um da mal ein paar Beispiele zu nennen, was das so ist, das können zum Beispiel Unterlagen sein. Also beispielsweise Tierarztrechnungen, tierärztliche Befunde oder auch eidesstattliche Versicherungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Hauptsacheverfahren einen Zeugen hätte, der aussagen würde, dann kann ich den bitten, mir fürs Eilverfahren eine sogenannte eidesstattliche Versicherung zu schreiben. Ich kann zum Beispiel auch Fotos verwenden und ich als Anwältin, ich schaue mir ganz genau an, was das Veterinäramt dem Tierhalter denn vorwirft. Daran muss ich mich dann orientieren und schauen, was ich eben zugunsten des Tierhalters vorbringen kann in diesem Eilverfahren. Und da an dieser Stelle kommt dann der zweite wichtige Aspekt zum Tragen, den ich eingangs erwähnt hatte. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit in diesen tierschutzrechtlichen Angelegenheiten. Denn dem Veterinäramt bzw. dem Amtsveterinär kommt nach der Rechtsprechung eine sogenannte vorrangige Beurteilungskompetenz zu.
Was bedeutet das genau? Kannst du mir das als Laien mal erklären?
Ja, das mache ich. Also wenn ein Amtsveterinär eine Anordnung erlässt oder ein Sachbearbeiter des Veterinäramts, dann liegt dieser Anordnung eine Einschätzung des Amtsveterinärs zugrunde. Also beispielsweise, es gab eine Kontrolle, der Amtsveterinär hat vor Ort Tiere kontrolliert, hat Haltungsumstände kontrolliert und hat über diese Feststellungen, die er vor Ort bei dem Tierhalter gemacht hat, zum Beispiel Notizen gemacht, ein kleines Gutachten geschrieben. Deswegen ist wegen der medizinischen Ausbildung des Amtsveterinärs in der Rechtsprechung anerkannt, dass der eine sogenannte vorrangige Beurteilungskompetenz hat. Wenn man das mal vereinfacht ausdrücken wollte, dann ist es so, das Verwaltungsgericht unterstellt erstmal das, was der Amtsveterinär beim Tierhalter festgestellt hat in der Haltung, erst einmal als gegeben. Und der Tierhalter hat zwar die Möglichkeit, diese Einschätzung des Amtsveterinärs zu erschüttern, aber hieran sind tatsächlich im Verfahren, also in der Praxis, sehr hohe Anforderungen gestellt.
Das heißt, von Seiten der Tierhalter reicht es nicht zu sagen, ich sehe das anders oder so war das nicht. Es braucht mehr.
Richtig, genau. Also man muss da wirklich ganz nah am Sachverhalt arbeiten und wirklich ganz akribisch schauen, was wird dem Tierhalter denn genau vorgeworfen und entsprechend daran an sich langhangelnd quasi schauen, was kann ich zugunsten des Tierhalters vorbringen, um eben diese Feststellung des Amtsveterinärs zu erschüttern.
Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns? Ich glaube, das macht das vielleicht so ein bisschen greifbarer.
Ja, also wenn dem Tierhalter zum Beispiel vorgeworfen wird, dass er zu Hause ein krankes, unbehandeltes Tier hat, dann kann man zum Beispiel diesen Vorwurf und diese Feststellung des Amtsveterinärs erschüttern, indem man tierärztliche Unterlagen vorlegt, Rechnungen vom Tierarzt, Behandlungsunterlagen, also irgendwas, um zu beweisen, dass das nicht zutrifft. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Dinge, die man nicht unbedingt einem Tierarzt zeigt, sondern zu Hause macht, also jetzt zum Beispiel die Thematik Ohren bei Hunden. ist da ein ganz gutes Beispiel. Natürlich, die müssen ab einem gewissen Punkt zum Tierarzt, aber so die Reinigung zum Beispiel, die kann ja der Hundehalter auch regelmäßig zu Hause machen. Und da könnte es zum Beispiel sein, da hat man dann keine Tierarztrechnung drüber, dass man vielleicht sagt, okay, das können mir Zeugen bestätigen. Zum Beispiel, was weiß ich, mein Mann, meine Kinder, meine Nachbarin, die das mitbekommen hat und sagt, ja, ich weiß, der Tierhalter, der reinigt regelmäßig die Ohren. So als Beispiel jetzt.
Ich höre hier immer Unterlagen, Rechnungen, dann Bestätigungen, eidesstattliche Erklärungen. Das heißt, im Eilverfahren habe ich nicht die Möglichkeit, dass jemand persönlich vorsprechen kann?
Richtig, genau. Und das ist dann auch genau der Punkt, wo diese beiden Aspekte zusammentreffen. Ich habe im Eilverfahren eben nur diese summarische Prüfung, diese vorläufige Prüfung und kann nur mit Glaubhaftmachungen arbeiten. Habe also total eingeschränkte Möglichkeiten zum Darlegen und Beweisen im Eilverfahren. Und gleichzeitig habe ich aber im Raum stehend diese vorrangige Beurteilungskompetenz der Amtsveterinäre, welche ich eben erschüttern muss. Und im Eilverfahren dann eben nicht die Möglichkeit der Beweisaufnahme. Das ist eine faktisch hohe Hürde für den Antragsteller im Eilverfahren und natürlich auch für mich als Anwältin, wenn ich solche Anträge schreibe.
Und was bedeutet das in der Praxis? Wie sieht da deine Arbeit aus?
Ich muss mir die Bescheide sehr genau anschauen. Ich muss mir sehr genau anschauen, was wird dem Tierhalter vorgeworfen und muss dann die Akte prüfen und mit dem Tierhalter besprechen, was wir diesen Vorwürfen entgegenbringen können. Und wenn es da nicht wirklich was gibt, was ich im Eilverfahren habe, also eidesstattliche Versicherung, Tierarztunterlagen, Fotos, dann muss ich mir tatsächlich sogar überlegen und auch dem Tierhalter vielleicht raten, dass es keinen Sinn macht, so ein Eilverfahren zu führen. Das ist meine erste Entscheidung. Und wenn ich mich aber dazu entscheide und mit dem Tierhalter bespreche, wir versuchen das mit dem Eilverfahren, dann muss ich eben ganz nah am Sachverhalt arbeiten und ganz viele Glaubhaftmachungen sammeln, so viel wie möglich eben, um dem Gericht etwas an die Hand zu geben, zugunsten des Tierhalters zu entscheiden.
Was ich jetzt so alles gehört habe, dieses Eilverfahren, das ist ja somit dann eigentlich die wichtigste Phase in dem Ganzen.
Genau, das ist so. Also umso schwieriger ist und beziehungsweise gewichtiger ist diese Thematik auch, weil es ist eben die Entscheidung darüber, ob die Anordnung erstmal befolgt werden muss. In unserem Fallbeispiel, ob Tiere weggenommen werden zum Beispiel. Und das ist natürlich dann in diesem Eilverfahren, was so gewichtig ist, dann diese beiden faktischen Hürden zu haben mit der summarischen Prüfung und der vorrangigen Beurteilungskompetenz der Amtsveterinäre, das ist natürlich dann auch entsprechend misslich, sage ich mal. Ich habe zwar schon erlebt, dass Gerichte im Hauptsacheverfahren ihre Entscheidung abweichend treffen, also dass die zum Beispiel sagen im Eilverfahren, nee, wir geben dem Antrag nicht statt, die Vollziehung bleibt bestehen, die sofortige, und dann im Hauptsacheverfahren nach einer Beweisaufnahme das nochmal ihre Auffassung da ändern. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn ich eine ablehnende Entscheidung im Eilverfahren habe, dann steht die gewissermaßen im Weg, sage ich mal. Also das ist dann auch oft das erste Argument, auf das sich Behörden dann stützen, dass sie eben versuchen, darauf hinzuwirken, dass das Gericht ja einfach pauschal an dieser Entscheidung im Eilverfahren festhält. Also wenn ich dann später im Klageverfahren bin, dann lese ich ganz oft in Schriftsätzen, dass die Behörden schreiben, ja, aber es gibt auch eine Entscheidung im Eilverfahren und das muss genauso bestehen bleiben. Also als wäre das schon in Stein gemeißelt quasi. Und ich muss dann eben im Hauptsacheverfahren entsprechende Anstrengungen unternehmen, die dann wieder zu kippen und diese Rechtsauffassung eben zu ändern.
Jetzt sind ja diese Verfahren durchaus dein Alltag und du siehst viele Tierhalter. Gibt es denn da so typische Irrtümer, die immer wieder kommen oder typische Dinge, die du einfach immer wieder erklären musst?
Ja, das ist definitiv der Fall. Also immer, wenn ich sowas auf dem Tisch habe, sind es eigentlich ähnliche Momente oder ähnliche Dinge, die ich erklären muss, die ich richtigstellen muss. Also ein ganz, ganz weit verbreiteter Irrglaube ist einfach, man legt Widerspruch und oder Klage ein und dann passiert erstmal nichts. Und tatsächlich ist es auch so, vor den Verwaltungsgerichten besteht ja kein Anwaltszwang. Das heißt, rein theoretisch kann ein Tierhalter selber Klage einreichen oder, also wenn es in dem Bundesland keinen Widerspruch gibt, den Widerspruch bei der Behörde kann er sowieso selber machen. Er kann auch selber versuchen, so ein Eilverfahren zu führen. Dieses Verständnis, Klage und Widerspruch reichen, das habe ich ganz oft. Und oftmals kommen Leute dann auch zu mir, die sagen, ja, ich hatte doch Widerspruch eingelegt, jetzt sind meine Tiere weggenommen worden. Und dann haben wir eben das Problem, dass ich erklären muss, oh, da ist kein Eilverfahren geführt worden. Manchmal erlebe ich tatsächlich auch so, dass Mandanten anwaltlich vertreten sind und der Anwalt kein Eilverfahren eingeleitet hat, weil er um diese Thematik nicht wusste mit der aufschiebenden Wirkung. Das Zweite, was ich sehr, sehr häufig habe, ist, dass Mandanten denken, wenn man so einen Eilantrag bei Gericht einreicht, dann wird einfach alles nochmal komplett geprüft durch das Verwaltungsgericht. Und es ist zwar schon grundsätzlich so, dass wir im Verwaltungsrecht den sogenannten Amtsermittlungsgrundsatz haben, aber durch diese vorrangige Beurteilungskompetenz der Amtsveterinäre in den Tierschutzsachen kommt es da nicht so wirklich drauf an. Also wenn man diesen Feststellungen der Amtsveterinäre nicht substanziert entgegentritt, dann bleibt es eben erstmal bei dem, was der Amtsveterinär feststellt und was der seiner Verfügung zugrunde legt. Und es greift das Gericht dann auch genauso in seinem Beschluss auf. Das nächste, was ich noch sehr, sehr oft habe, ist, dass die Mandanten oder Tierhalter denken, es reicht, wenn sie einfach andere Auffassung sind als der Amtsveterinär. Also wenn sie sagen, ja, ich sehe das einfach anders, aber das reicht nicht. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass dieses pauschale Bestreiten oder einfach etwas, ich sag mal, anders sehen, nicht ausreicht. Damit wird man vor Gericht in einem Eilverfahren keinen Erfolg haben.
Jetzt haben wir heute diese Wichtigkeit des Eilverfahrens in diesem Podcast, glaube ich, richtig gut plakativ von dir dargestellt bekommen. Gibt es trotzdem vielleicht am Schluss nochmal so eine Zusammenfassung der typischen Fehler im Eilverfahren?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist oder beziehungsweise ein sehr typischer Fehler ist, wenn nur emotional argumentiert wird. Das liegt natürlich nah für den Tierhalter. Gerade wenn eine Wegnahme von Tieren im Raum steht, dann ist es eine hochemotionale Angelegenheit. Aber es ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass eine reine emotionale Argumentation überhaupt nicht ausreichend ist in so einem Eilverfahren. Ein typischer Fehler ist, dass eine saubere Auseinandersetzung mit dem Bescheid fehlt. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass das Gericht, das braucht keine Empörung, das fällt jetzt unter die Thematik emotional argumentieren, sondern das braucht wirklich Ansatzpunkte, die sich an den im Raum stehenden Monierungen des Amtstierarztes orientieren. Und ein weiterer typischer Fehler ist, dass man sich eben anwaltliche Hilfe zu spät holt oder gar ein Eilverfahren selbst führt. Also ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass ein Mandant ohne Anwalt ein Eilverfahren für sich entschieden hat.
Das war Tier im Recht, der Podcast mit der Expertin für Recht rund ums Tier, Rechtsanwältin Gianna Giappa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.